Vor ungefähr 9 Jahren hatten meine Frau Chrissy und ich den Eindruck, dass unsere Zeit, unser Dienst in unserer damaligen Wahlheimat Siegburg zu Ende geht. Wir sprachen mit Vertrauenspersonen darüber, beteten und baten Gott, uns einen neuen Ort zu zeigen. Und es stellte sich heraus, dass der Verkauf des alten sanierungsbedürftigen Hauses von meiner Oma geplatzt war, weil sich der Käufer überraschend zurückgezogen hatte. Und es lag uns auf dem Herzen, dieses Haus zu kaufen, zu sanieren und in die Gegend von Jena zu ziehen. Und wir kündigten unsere Jobs im Vertrauen darauf, dass Gott uns versorgen wird, dass er uns einen neuen Job schenken wird. Wir unterschrieben den Kreditvertrag für das Haus und wussten natürlich noch nicht genau, wo wir arbeiten würden. Und auf die Frage des Bankangestellten, wie das nur jetzt alles mit dem neuen Job bei mir so funktionieren würde, da antwortete meine Frau, ach, der hat einen Master, der findet ganz schnell wieder einen Job. Dass das natürlich ein Master in Theologie ist und das nicht so einfach ist, das hat sie jetzt in dem Moment nicht erwähnt. Während der folgenden 6 Monate pendelten wir dann zwischen Siegburg und Jena. Wir schrieben Bewerbungen, führten Bewerbungsgespräche und steckten jede freie Minute in die Sanierung unseres Hauses. Der neue Job ließ aber so ein bisschen auf sich warten. Erst wenige Wochen vor dem Umzug war es dann so, dass meine Frau wieder Anstellung in einer anderen Filiale bekommen hat und ich ein Ausbildungsangebot bei der Allianzversicherung. Dann sind wir umgezogen, aber nach wenigen Wochen im neuen Zuhause und im neuen Job war ich ziemlich verzweifelt. Aufgrund der Entfernung war die Sanierung des Hauses nicht ganz fertig geworden. Wir lebten also auf einer halben Baustelle, liefen über Decken, weil der Fußboden noch nicht ganz fertig war und die Wände waren noch nicht gestrichen. Im Garten gab es einen riesen Berg von Holz, der sortiert und gesägt werden sollte. Das war unser alter Dachstuhl. Und so langsam wuchs mir das alles über den Kopf. Der neue Job, der war auch nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ich war mir dann irgendwie nicht mehr so ganz sicher, ob wir das wirklich packen. Und die gesamte Situation war dann irgendwie so bedrückend, dass ich mich gefragt habe, ob wir wirklich am richtigen Ort gelandet sind. Und da kamen dann so Zweifel auf. War es tatsächlich richtig, alles in Siegburg aufzugeben? War es nicht total dumm, eine unbefristete Stelle zu kündigen, dann noch einen Kreditvertrag zu unterschreiben, ohne zu wissen, wo man dann arbeiten wird und jetzt in so einer Probezeitstelle zu sein? War die Sanierung vielleicht nicht eine Nummer zu groß für uns? Und sehr viel Hoffnung hatte ich nicht in dieser Situation. Vielleicht kennt ihr ähnliche Situationen. Ja? Vielleicht habt ihr schon was Ähnliches erlebt und da hört man dann so Sprüche von anderen, na, ich hoffe, das geht gut, ich drücke dir die Daumen. Ne? Oder hoffentlich klappt es, Augen zu und durch, da musst du halt jetzt durch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Doch über die hohlen Phrasen hinaus, was ist denn eigentlich Hoffnung? Ich habe einen Bibeltext gefunden in Römer 5, Vers 3. Da sagt Paulus, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, der ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Wir wollen heute darüber nachdenken, wie wir Hoffnung für unseren Alltag bekommen können, indem wir uns dazu entschließen, Schwierigkeiten anzunehmen, gegentrügerische Hoffnung entscheiden und Gewissheit finden, indem wir Gottes Liebe neu entdecken. Das erste ist, dass es ganz wichtig ist, dass wir lernen, unserem Leben uns dafür zu entscheiden, Schwierigkeiten anzunehmen. Mein Beispiel, wenn du seit mehreren Wochen nicht joggen warst, ich weiß nicht, ob ihr manchmal joggen geht, und dann geht ihr das erste Mal wieder laufen, dann ist das ganz schön schmerzhaft. Also alles tut weh, man bekommt Seitenstechen und man hat so das Gefühl, wenn ich jetzt noch eine Minute weiterlaufe, dann werde ich sterben. Wenn man dann aber ein paar Mal laufen gegangen ist, ist es zwar immer noch nicht immer so ganz angenehm, aber man gewöhnt sich an den Schmerz und auch der Körper gewöhnt sich dran, baut neue Muskeln auf. Und so ähnlich ist das auch in unserem Leben. Ich lese nochmal die ersten 2 Verse, dort sagt Paulus, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten und wer gelernt hat, durchzuhalten, der ist bewährt und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Ich habe das auch mal ein bisschen wie so ein Weg hier dargestellt. Es ist tatsächlich ein Prozess in unserem Leben. Was aber ein bisschen komisch ist, ist so dieser erste Satz. Also steht hier wirklich, wir sollen uns über unsere Not freuen, so nach dem Motto, endlich habe ich mal wieder ein paar Probleme, mein Alltag ist so langweilig, endlich komme ich mal wieder in Schwierigkeiten. Das ist, irgendwie hört sich das verrückt an. Niemand mag eigentlich Probleme, niemand freut sich über Schwierigkeiten, also was soll das eigentlich bedeuten? Wenn wir den Vers weiterlesen, da spricht Paulus darüber, dass in unserem Leben darum geht, Durchhaltevermögen zu gewinnen. Also Gott könnte ja alle Schwierigkeiten von uns fernhalten. Er könnte sich ja in jeder drohenden Notsituation vor uns stellen, uns davor beschützen, aber er tut es nicht. Und warum? Warum tut er das nicht? Gottes Ziel mit uns ist nicht ein möglichst problemloses Leben. Gottes Ziel ist es nicht, dass er alle Schwierigkeiten von uns fernhält. Er möchte uns nicht in Watte packen. Sein Ziel mit deinem Leben ist, dass er dich zu einer starken Persönlichkeit werden lässt, die fest im Vertrauen auf ihn lebt und auch mit schwierigen Situationen klarkommt. Mir hat mal eine Kundin erzählt, und das hat sie wirklich aus dem Brustton der Überzeugung heraus gemacht, dass sie bei ihrem 20-jährigen Sohn auf Arbeit gegangen ist, mit dem Chef gequatscht hat, weil ihr irgendwas da nicht so gefallen hat und sie nicht das Gefühl hatte, dass ihr Sohn das alleine schafft. Ich weiß nicht, wie ihr euch gefühlt hättet, aber ich wäre, glaube ich, im Boden versunken. Vielleicht hätte ich sogar gekündigt. Gott verhält sich aber nicht wie Helikoptereltern. Er möchte uns festigen. Er möchte uns krisenfest machen und dass wir auch in schweren Zeiten nicht nur einfach irgendwie überleben, sondern dass wir wirklich auf ihn vertrauen und auch ein Zeugnis in solchen schwierigen Situationen sein können. Die Frage ist, kann man so ein Durchhaltevermögen irgendwo studieren? Gibt es da irgendwie einen Kurs dafür oder ein gutes Buch lesen? Vielleicht auch die Bibel einfach ein bisschen mehr lesen und dann hat man plötzlich Durchhaltevermögen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Durchhaltevermögen kommt nicht vom Himmel gefallen. Durchhaltevermögen bekommt man nur, wenn man lernt, Schmerzen auszuhalten. Wenn man lernt, durch schwierige Situationen durchzugehen. Und durch diese schwierige Situation bewährt man sich und dann wird auch die Hoffnung gefestigt. Das Problem ist, dass wir persönliche Schwierigkeiten oft als eine Niederlage ansehen. Besonders als Christen. Wir meinen, dass wir dann nur deshalb Probleme bekommen haben, weil wir vielleicht nicht genug geglaubt haben, weil wir vielleicht nicht genug Bibel gelesen haben oder weil wir irgendetwas falsch gemacht haben. Natürlich muss man sagen, es kann natürlich auch sein, dass wir in Schwierigkeiten geraten, weil wir Fehler gemacht haben. Das will ich gar nicht bestreiten. Und dann müssen wir das in Ordnung bringen. Aber wir wissen auch, dass wir niemals perfekt sind. Also wenn du in eine Krise kommst, wirst du auch immer irgendetwas finden, was du falsch gemacht hast. Aber ist das auch wirklich der Grund für diese Krise? Ist das auch wirklich der Grund für deine Probleme? Sollten wirklich Christen keine Probleme haben? Ich glaube, Paulus fordert uns hier auf, Schwierigkeiten nicht sofort als persönliches Versagen zu sehen. Im Gegenteil, wir sollen diese Probleme akzeptieren. Wir sollen sie annehmen und darin eine Chance sehen, in unserem Vertrauen zu Gott und in unserer Persönlichkeit zu wachsen. Und wenn wir lernen, das durchzuhalten, dann haben wir uns bewährt. Und wenn wir uns bewährt haben, weil wir in unsere Not akzeptiert haben und das durchlebt haben, dann festigt das unsere Hoffnung. Und auch wenn das in dem Moment vielleicht unglaublich scheint, ein paar Jahre später können wir dann vielleicht sogar sagen, Mensch, ich bin ganz froh darüber, dass Gott mir diese Situation zugemutet hat, weil er uns durch diese Schwierigkeiten weiterentwickelt hat. Das Zweite ist, lerne dich zu entscheiden gegen trügerische Hoffnungen. Da heißt es in dem nächsten Vers, und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Das ist auch so ein Satz, wo man sich eigentlich fragt, habe ich mich irgendwie verhört? Also ich werde meine Hoffnung nicht enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich wurde schon in tausenden Hoffnungen enttäuscht. Wir werden doch ständig in unserer Hoffnung enttäuscht. Das ist doch verrückt. Also es ist doch etwas, was immer wieder passiert. Wie kann Paulus hier sagen, wir werden unsere Hoffnung nicht enttäuscht? Eigentlich reden wir ja auch nur davon, dass wir etwas hoffen, weil wir nicht so ganz daran glauben, dass es auch wirklich passiert oder weil wir uns zumindest unsicher sind. Wenn ich jetzt sage, ich hoffe, es wird morgen nicht regnen, dann bin ich mir ein bisschen unsicher, ob das auch wirklich so in meiner Wetter-App richtig angezeigt wird. Wenn ich wirklich mir hundertprozentig sicher wäre, dann würde ich sagen, es wird morgen nicht regnen. Ich würde das Wort Hoffnung gar nicht verwenden. Also wir verwenden Hoffen immer, wenn wir uns irgendwie ein bisschen unsicher sind. So nach dem Motto, na, ich hoffe, dass du die Prüfung bestehst. So ganz sicher bin ich mir nicht bei dir, aber ich hoffe, das klappt. Und ja, irgendwo ist es auch so, dass wir viele Situationen haben, wo es ja uns auch nichts anderes übrig bleibt, außer zu hoffen. Ja, wir wissen es halt nicht genau und es sind auch Situationen, die wir vielleicht gar nicht so richtig beeinflussen können und da bleibt es uns halt nur noch übrig zu hoffen. Aber wir würden eigentlich niemals auf die Idee kommen, zu glauben, wenn wir etwas hoffen, dass wir nicht enttäuscht werden. Wir kalkulieren das oft einfach schon mit ein. Aber warum ist das so? Warum ist eigentlich unsere Hoffnung so schwach? Und ich glaube, das Problem an der Hoffnung sind die vielen falschen Hoffnungen, die wir uns machen. Das Problem an der Hoffnung sind die trügerischen Hoffnungen. Trügerische Hoffnungen sind so ein bisschen wie dünnes Eis. Du weißt eigentlich oder du ahnst schon, dass das vielleicht nicht gut gehen wird, aber der Weg um den See, der ist so lang und so beschwerlich und dann sagst du dir, na komm, ich probiere es einfach mal aus, es wird schon irgendwie klappen, ich hoffe, dass es gut geht. Trügerische Hoffnungen sind gefährlich, denn wenn diese Hoffnungen zerbrechen, dann kannst du dich stark verletzen. Das, was wir Hoffnung nennen, das sind oft Illusionen. Wir sind oft eher bereit, auf eine Illusion unserer Hoffnung zu setzen, als auf etwas Tragfähiges. Und wir setzen unsere Hoffnung oft auf Dinge, die wir gar nicht beeinflussen können. Wenn du zum Beispiel hoffst, eine harmonische Familie zu haben, ist das Problem dabei, dass du eine Erwartung hast, die du alleine gar nicht erfüllen kannst. Andere müssen sie miterfüllen. Und spätestens, wenn Tochter oder Sohn vielleicht ins Teenie-Alter kommen, dann ist es mit der Hoffnung vorbei. Dann ist es auch mit der Harmonie vorbei. Es kommt zu einer großen Enttäuschung. Wenn du es aber anders machst, wenn du hoffst, eine gute Mutter, ein guter Vater zu sein und Gott bittest, auch in schwierigen, angespannten Situationen die Weisheit zu haben, richtig zu handeln, dann kann dich Gott so verändern, dass du diese Situation annimmst und auch in diese schwierigen Situationen etwas Positives hineinbringen kannst. Und das kann dann eine Hoffnung sein, die trägt. Eine falsche Hoffnung hat häufig damit zu tun, dass du hoffst, dass sich deine Umstände um dich herum zum Besseren ändern, statt zu hoffen, dass du selber dich veränderst, um mit diesen Umständen besser klarzukommen. Eine falsche Hoffnung bezieht sich oft auf die äußere Situation, in der du steckst, und du hoffst, dass die verändert werden soll, anstatt dass du selber verändert wirst, um mit dieser Situation besser klarzukommen. Wie weit trägt denn die Hoffnung, dass wir in Frieden leben? So lange, bis der Krieg ausbricht. Wie weit trägt die Hoffnung, dass wir gesund bleiben? So lange, bis die Diagnose kommt. Und nicht selten verlieren Menschen im Laufe ihres Lebens diese Motivation zu hoffen, weil wir so oft enttäuscht worden sind, dass wir es gar nicht mehr wagen zu hoffen. Wir wollen einfach nicht mehr enttäuscht werden. Wir wollen einfach nicht mehr erleben, wie wir plötzlich diese Hoffnung zerbrechen sehen. Und deshalb ist es so wichtig, falsche Hoffnungen zu meiden. Und wenn du lernen möchtest, keine falschen Hoffnungen zu machen, dann achte darauf, was du zu hoffen wagst. Wenn Paulus davon spricht, dass wir in unserer Hoffnung nicht enttäuscht werden, dann meint er eine andere Hoffnung. Er meint nicht vage Hoffnungen, die lediglich einen Wunsch ausdrücken. Er meint auch nicht trügerische Hoffnungen, die irgendwann zerbrechen. Er meint eine verlässliche, tragfähige Hoffnung und das ist Gottes Liebe. Und wenn wir Gewissheit haben möchten, wenn wir eine feste Hoffnung haben möchten, dann müssen wir Gottes Liebe neu entdecken. Und da heißt es im Vers 5 und 6, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Und diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben ist. Das Schlimmste in unserem Leben ist doch diese Ungewissheit, dieses, ich weiß nicht ganz genau, was auf mich zukommt. So Ungewissheit, die macht uns total unsicher. Wir möchten eigentlich immer gern Gewissheit haben. Gewissheit über unsere Zukunft, Gewissheit auch in unserer Partnerschaft. Deswegen geben wir uns ja auch das Ja zueinander vor Familie und Freunden, weil wir Gewissheit darüber haben möchten, was der andere wirklich, ob der es wirklich ernst meint, und auch Gewissheit darüber, dass wir in guten und schlechten Zeiten zueinander halten. Wir müssen uns aber eingestehen, dass menschliche Versprechen nicht immer gehalten werden. Menschen versagen. Und die große Hoffnung, Gewissheit darüber zu haben, geliebt zu sein, gerät dadurch auch manchmal ins Wanken. Doch auch wenn das unser tiefstes Bedürfnis ist, wenn das unsere größte Hoffnung ist, haben wir häufig gar nicht so einen großen Einfluss darauf. Ob unsere Eltern uns lieben, wenn wir zur Welt kommen, das können wir uns nicht aussuchen. Ob unsere Freunde zu uns halten, das wissen wir oft gar nicht oder das haben wir nicht in der Hand. Ob unser Partner uns bis ins Alter liebt, können wir nicht zweifelsfrei sagen. Wenn unsere Hoffnung in unserem Leben darauf basiert, dass Menschen uns lieben und dass Menschen zu uns halten, dann können wir leicht enttäuscht werden. Aber die Gewissheit, dass Gott uns liebt, hat Gott uns in unser Herz gegeben durch seinen Geist. Die wurde uns sozusagen implantiert ins Herz. Also was auch immer passiert, wir können gewiss sein, dass diese Liebe hält und dass Gott seine Liebe uns gegenüber nie entziehen wird. Und dass Gott dich liebt, das ist eine Hoffnung, die niemals enttäuscht wird. Und zu akzeptieren, dass Gott dich liebt, das ist etwas, was auch die Basis dafür ist, dass wir durch Krisen gehen können. Aber wenn Probleme und Schwierigkeiten in unser Leben kommen, da gibt es vielleicht manchmal so einen Punkt, an dem wir zweifeln, ob Gott uns wirklich liebt. Und das wagen wir uns oft vielleicht gar nicht so richtig einzugestehen. Ich meine, als Christ, ja, da darf man ja eigentlich gar nicht daran zweifeln. Das ist ja eigentlich nicht okay. Wir wissen ja, Gott liebt uns, das haben wir immer schon gehört. Und wir trauen uns, das oft gar nicht auszusprechen oder uns einzugestehen. Aber trotzdem sind diese Zweifel da. Versteht Jesus denn unsere Zweifel? Wir haben das vor 2 Wochen erst gehört, wie Jesus am Kreuz gebetet hat: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus kennt unser Gefühl, verlassen worden zu sein. Er weiß, wie wir uns fühlen. Er kennt unsere Zweifel, er weiß, was wir durchlebt haben oder was wir gerade durchleben. Also brauchen wir uns dafür auch nicht zu schämen. Wir können das auch aussprechen. Das ist sehr wichtig, dass wir das tun. Aber trotzdem bleibt ja so die Frage, warum zweifeln wir denn an Gottes Liebe, wenn hier in diesem Vers steht, dass Gottes Liebe in unser Herz gegeben worden ist? Wie kommt es eigentlich dazu? Wie kann es sein, dass wenn der Heilige Geist in uns ist, dass er in unser Leben gekommen ist, als wir uns für Gott entschieden haben und dass damit auch diese Gewissheit über Gottes Liebe in unser Leben gekommen ist, wie kann es sein, dass wir dann trotzdem daran zweifeln? Woran liegt das? Stell dir vor, ein Papa schenkte seiner kleinen Tochter eine wunderschöne Halskette aus echtem Gold. Und er sagte zu ihr: Immer wenn du diese Halskette trägst, denk daran, dass ich dich liebe. Und immer wenn du diese Halskette siehst, vergiss nie, wie sehr ich dich liebe. Und nun brach in dem Land ein Krieg aus. Das Mädchen, das musste mit seiner Mutter zusammen fliehen und der Papa musste zurückbleiben. Und auf der Flucht hörten sie, dass der Papa Opfer von einem Bombenangriff geworden ist und nicht überlebt hat. Und ja, je mehr das kleine Mädchen darüber nachdachte, kamen plötzlich Zweifel auf. Und sie zweifelte plötzlich an der Liebe ihres Papas. Sie fragte sich: Warum ist er eigentlich nicht mit uns gekommen? Warum ist er dort zurückgeblieben? Warum hat er uns allein gelassen? War es ihm etwa wichtiger, sein Land zu verteidigen, als mit uns zu gehen? Und da kamen immer mehr Zweifel über die Liebe ihres Papas. Und je länger das Mädchen darüber nachdachte, wurde das immer schlimmer. Doch eines Tages entdeckte sie in der hintersten Ecke ihres Koffers ein kleines Kästchen. Sie hatte nämlich ihre Kette abgenommen und in dieses Kästchen gelegt, damit sie nicht verloren ging. Und als sie dieses Kästchen öffnete und diese goldene Halskette von ihrem Papa sah, da erinnerte sie sich ganz neu daran, was ihr Papa zu ihr gesagt hatte. Immer wenn du diese Halskette trägst, denk daran, wie ich dich liebe. Der Heilige Geist ist wie diese Halskette. Er kommt in unser Herz, wenn wir uns für Gott entscheiden, aber im Laufe unseres Lebens kann es sein, dass er so ein bisschen weiter in die Ecke des Koffers gedrängt wird, dass andere Dinge darüber sich lagern und wir das gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Und dann müssen wir mal den ganzen Koffer auspacken, alles rundherum beiseite legen und den Heiligen Geist wieder in den Mittelpunkt unseres Herzens rücken. Und dann kommt auch wieder dieses Bewusstsein über Gottes neues Liebe. Dann können wir Gottes Liebe wieder neu entdecken und uns bewusst machen, wie sehr er uns liebt. Gott wird uns niemals alles geben, was wir uns wünschen. Denn nicht alles, was wir uns wünschen, ist auch gut für uns. Gott wird niemals alle Schwierigkeiten von uns fernhalten. Er möchte uns nicht in Watte packen, weil er möchte, dass wir durch diese Schwierigkeiten hindurchgehen, um zu wachsen. Aber er lässt niemals einen Zweifel daran, wie sehr er uns liebt. Und das hat er nicht nur gesagt, das hat er uns bewiesen, indem er am Kreuz für uns gestorben ist. Und das beweist er uns auch jeden Tag aufs Neue, wenn wir das annehmen. Als wir damals in dieser schwierigen Situation waren und nicht wussten, was aus unserem Haus wird, was aus unseren Jobs wird, was aus unserer Familie werden würde, da hätten wir die Hoffnung aufgeben können. Aber was hätten wir nicht alles verpasst? Meine Oma wurde wenig später von einer schweren Entzündung geplagt und diese Entzündung, die schwächte sie und sie wurde auch zunehmend verwirrt und auch dement. Und in einem wachen Moment sagt sie aber zu mir: Sebastian, ich möchte noch erleben, wie ihr dieses Haus fertigstellt. Ich möchte es noch sehen. Und sie rappelte sich tatsächlich auf. Die Entzündung ging zurück, sie wurde auch wieder klarer im Kopf und ihr Wunsch ging tatsächlich in Erfüllung. 2 Tage, nachdem wir alle Veränderungen im Grundbuch eingetragen haben, ist sie zum Herrn gegangen, weil sie wusste, dass ihre Hoffnung erfüllt wurde und ihre Hoffnung war stärker als ihre Krankheit. Wir können echte Hoffnung für unseren Alltag bekommen, indem wir uns dazu entschließen, Schwierigkeiten anzunehmen, uns gegen trügerische Hoffnungen entscheiden und Gewissheit finden, indem wir Gottes Liebe neu entdecken. Und das wünsche ich uns. Vater, ich danke dir für diese Hoffnung, mit der du unser Leben immer wieder neu erfüllst. Ich danke dir, dass du ein Gott der Hoffnung bist. Und nicht ein Gott von Pessimismus. Ich danke dir, dass du aber auch unsere Zweifel siehst, dass wir nicht dir irgendetwas vorspielen müssen, sondern dass du in unser Herz siehst, worum wir uns sorgen, siehst, wo wir auch ja, einfach wenig Hoffnung haben. Und Herr, ich danke dir auch, dass du diese falschen Hoffnungen in unserem Leben siehst, wo wir unsere Hoffnung auf etwas setzen, was gar keinen Bestand hat. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du ganz neu mit deinem Geist unser Herz erfüllst und dass wir ganz neu entdecken, wie sehr du uns liebst und dass du etwas Gutes mit uns vorhast, auch wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, dass du uns die Kraft schenken möchtest, dahin durchzukommen und dass wir immer wieder neu erleben, wie du dich um uns kümmerst, uns um uns sorgst und eine positive Zukunft für uns vorbereitest. Und ich danke dir, dass wir all das nicht allein tun müssen, dass wir uns nicht allein irgendwie Hoffnung geben müssen, sondern dass du das tust durch deinen Geist. Amen.